Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz.
Mein Name ist Michael Stadler. Heute werde ich mir gemeinsam mit Lukas Fleischer die Entscheidung T1278 aus 23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ansehen. Hallo Lukas.
Hallo Michael.
Ja, die Entscheidung betrifft ja einige Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und die Beschwerde- und Beschwerdebegründungsfrist im Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt. Und außerdem wird es auch noch um die Ausführbarkeit der Erfindung gehen. Aber bevor wir uns mit diesen rechtlichen Details befassen, worum ging es eigentlich bei der Erfindung, um die hier gestritten wurde?
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Mischen von Abgasen in einer Abgasanlage einer Verbrennungskraftmaschine und das wird als Mixbox bezeichnet. Und so eine Mixbox, wie sie hier beschrieben wird, hat eigentlich ein Einlassrohr und ein Auslassrohr, die beide in ein Gehäuse einmünden. Und zusätzlich gibt es noch eine Dosiereinrichtung, mit der man dann irgendein Gemisch noch einspritzen kann. Und ich habe mir das so zusammengereimt, auch wenn das in dem Streitpatent nicht wirklich offenbart wird, wie das funktioniert, dass das eben sowas sein muss wie vielleicht ein Hydrolysekatalysator, bei dem dann irgendwie eine Substanz wie zum Beispiel Ammoniak in den Abgasstrom eingespritzt wird, um eben die Schadstoffe zu binden. Und dazu ist es eben erforderlich, dass dieses Abgas sich gut verwirbelt und vermischt, damit eben diese zu dosierte Substanz sich gut im Abgasstrom vermischt. Tatsächlich ist es aber so, dass im Streitpatent da keine großartigen Ausführungen dazu sind, wie das eigentlich funktioniert, weil sich das Streitpatent auf sehr theoretische Ausführungen zu geometrischen Verhältnissen beschränkt.
Was hat unsere Anmelderin jetzt genau beansprucht und welchen Effekt soll das haben?
Ja, die Aufgabe, die definiert worden ist, und dass man eine Mischrohranordnung derart ausbildet und anordnet, dass trotz eines einfachen Aufbaus eine optimale Einmischung erreicht wird.
Was macht man konkret, damit man diese Einmischung zustande bringt?
Ja, im erteilten Patent gibt es zwei unabhängige Ansprüche, die beide auf eine Mixbox gerichtet sind. Der Anspruch 1 bezieht sich, glaube ich, auf eine Mixbox mit mehr oder weniger rechteckigen oder undefinierten Gehäuse. Und der Anspruch 3 bezieht sich auf zylindrische Gehäuse. Schauen wir uns vielleicht zuerst den Anspruch 1 an, um den wird es dann nämlich in der Folge auch besonders gehen. Und dort werden eben ganz theoretisch viele geometrische Parameter bestimmt von Abständen und Radien und in welchem Verhältnis die zueinander liegen müssen. Und das konkrete Merkmal, das vielleicht dann am relevantesten ist, ist, dass über eine Länge von 30-50% der Länge LA, die davor definiert worden ist, mindestens ein Anteil SF 70% der Strömungszonen S frei von Strömungsleitelementen ist. Also es geht darum, dass irgendwo keine Strömungsleitelemente sind und das wird dann auch definiert, was denn unter so einem Strömungsleitelement zu verstehen ist, nämlich ein Element, das die Strömung radial zur Rohrachse umlenkt.
Gut, das klingt noch nicht besonders klar. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Gut, das Patent ist also erteilt worden in der Form, wie wir es gerade besprochen haben. Was ist dann im Einspruchsverfahren passiert?
Ja, als erstes einmal ist es vielleicht interessant, dass ein Strohmann Einspruch eingelegt hat, also nur eine Patentanwaltskanzlei und nicht bekannt gegeben hat, für wen sie den Einspruch eingelegt hat. Das ist zwar im Endeffekt zulässig und kein Problem, aber interessant vielleicht für die Hintergrundgeschichte. Also da wollte sich jemand nicht zu erkennen geben, wer tatsächlich was gegen die Patenterteilung gehabt hat. In dem Einspruch sind dann alle Einspruchsgründe geltend gemacht worden, also mangelnde Neuheit, mangelnde erfindliche Tätigkeit, mangelnde Ausführbarkeit und Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung. Und der Vertreter der Patentinhaberin hat dann den Hauptantrag abgewandelt und auch mehrere Hilfsanträge eingereicht und dann ist es in dem Einspruchsverfahren zur mündlichen Verhandlung gekommen, wo dann diese ganzen Einwände diskutiert worden sind.
Eine Sache, die man bei Einspruchsentscheidungen eher selten liest, sind Details und Ausführungen zur Ausführbarkeit. Hier war das allerdings doch ein sehr prominenter Punkt. Wie ist das gelaufen?
Schon die Einspruchsentscheidung ist dahingehend interessant, dass der Hauptantrag als nicht gewerbeerachtet worden ist, weil die Ausführbarkeit nicht gegeben ist. Und die Argumentation ist, dass eben versucht wurde, die besondere Gestaltung der Strömungsleitelemente und deren Anordnung oder Nichtanordnung innerhalb des Strömungsbereichs zu schützen. Diese Strömungszone und auch diese Anteile der Strömungszone, die sind einfach nicht genau definiert. Und ein Problem ist es hier, dass man nicht genau bestimmen kann, wie denn diese Strömungszone ausschaut und wo die herkommt. Die Einspruchsabteilung hat dann gemeint, naja, der Anspruch und die Beschreibung geben an, dass sehr willkürliche Werte, nämlich zwischen dem Null- und Dreifachen des Durchmessers der Rohre, können die variieren und sind deswegen nicht eindeutig festgelegt. Weil diese Werte aber tatsächlich wichtig sind dafür, dass ich weiß, wo ich Strömungsleitelemente anordnen soll und wo ich sie nicht anordnen soll, ist das nicht ausführbar. Und zusätzlich gibt es nur die Aufgabe, dass man eine möglichst optimale Einmischung erreichen will. Und zwar soll dadurch einmal ein möglichst großes Strömungsvolumen bereitgestellt werden, das frei von Strömungsleitelementen ist. Aber auch soll dazu gewährleistet werden, dass nur ein kleiner Anteil von diesen Strömungszonen, nämlich diese Prozentanzahl, frei ist. Und jetzt ist es so, dass in diesem Streitpatent eben nicht einmal ein konkretes Ausführungsbeispiel drinnen ist, das zeigt, welche Schritte man jetzt setzen muss, in welcher Reihenfolge, um das zu erreichen. Und es ist auch nicht klar, wie sich ein Strömungsleitelement von irgendeiner Einbuchtung in der Gehäusewand unterscheidet. Und demnach hat der Fachmann nicht die Lehre vermittelt bekommen, die er benötigt, dass er diese Lehre nacharbeiten kann.
Ja, irgendwann wird es so unklar, dass es auch tatsächlich nicht mehr ausführbar ist. Ich glaube, die Grenze ist da fließend, oder?
Ja, ein gewisser Grad an Unklarheit, den muss man wahrscheinlich akzeptieren, wenn der im Prüfungsverfahren nicht ausreichend gerügt worden ist oder nicht hergestellt worden ist. Aber ein Problem mit der Ausführbarkeit wird es eben dann, wenn sozusagen zu viele Parameter nicht bestimmt werden können und der Fachmann eigentlich nicht weiß, worauf es genau ankommt. Also wenn ich was sehr theoretisch formuliere und man eigentlich nicht weiß, warum ich eigentlich diese Elemente wie in einem sehr großen abstrakten Raum zueinander positionieren muss und welche strukturellen Merkmale das eigentlich aufweisen muss und wozu die führen und wie ich so ein strukturelles Merkmal erkenne, dann kann es eben zu einem Ausführbarkeitsproblem kommen, und zwar insbesondere dann, wenn eben auch das tatsächlich beschriebene Ausführungsbeispiel nicht mehr zeigt als zwei Rohre, die in ein Gehäuse einmünden.
Was war dann das Ergebnis?
Das Ergebnis war der vollständige Widerruf des Streitpatents.
Gut, das hat jetzt ja naturgemäß unseren Patentinhaber nicht so gefreut. Wie wird man denn normalerweise vorgehen, wenn einem das im Verfahren vor der Einspruchsabteilung beim Europäischen Patentamt passiert?
Ja, grundsätzlich wäre der richtige Weg, wenn ich diese Entscheidung überprüft haben möchte, das Einlegen der Beschwerde und das am besten fristgerecht. Der zeitliche Ablauf war so, dass am 2. Jänner 2023 die Entscheidung der Einspruchsabteilung ergangen ist und die wurde dann den Vertretern der Parteien zugestellt. Die Zustellung der Einspruchsentscheidung löst dann die Beschwerdefrist aus. In dem Fall wäre es der 2. Jänner 2023 mit der damals noch geltenden 10-Tages-Frist der 12. Jänner und zwei Monate später wäre dann die Beschwerdefrist gewesen, also am 12. März 2023 und vier Monate nach der Zustellung am 12. Mai 2023 die Beschwerdebegründungsfrist.
Und wie hat jetzt unsere Patentinhaberin reagiert?
Unsere Patentinhaberin hat am 23. Juni 2023 einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist gestellt und hat auch dargelegt, welche Umstände denn da gewesen sind, die sie daran gehindert haben, die Frist einzuhalten. Durch die Mitteilung der Einspruchsabteilung, dass eben das Einspruchsverfahren beendet wurde, weil keine Beschwerde fristgemäß eingelegt worden ist, hat die Patentinhaberin erst Kenntnis darüber erlangt, dass die Frist versäumt worden ist und deswegen hat sie die Wiedereinsetzung beantragt.
Das heißt, der Wiedereinsetzungsantrag ist dann wann eingelegt worden?
Am 23. Juni, also doch deutlich später als die eigentliche Frist gewesen wäre.
Okay, das heißt, man ist am 24.04. draufgekommen, ui, da haben wir eine Beschwerdefrist verpasst. Was ist dann die saubere und richtige Vorgehensweise und vor allem bis wann habe ich denn Zeit, das jetzt wieder zu sanieren?
Das ist nicht ganz einfach, denn das Problem ist, dass zu dem Zeitpunkt die Beschwerdefrist abgelaufen ist. Das heißt, ich muss mich in die Frist zur Einlegung der Beschwerde wieder einsetzen lassen und darlegen, warum ich sorgfältig genug war, dass das gewährbar ist. Aber gleichzeitig ist zu dem Zeitpunkt die Beschwerdebegründungsfrist noch gelaufen. Das heißt, eigentlich hätte ich relativ rasch, denke ich, um es sauber zu machen, den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist stellen müssen und gleichzeitig auch die Beschwerdebegründung einreichen, weil die Frist war ja noch offen. Die ist noch gelaufen zu dem Zeitpunkt und die wäre noch bis zum 12. Mai gelaufen. Es ist aber in dem Fall nicht passiert, sondern auf die Beschwerdebegründung ist einfach vergessen worden. Und die ist auch am 23. Juni mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung nicht eingereicht worden. Das heißt, das ist quasi ein unbegründeter Beschwerdeantrag, ein formaler Beschwerdeantrag anhängig. Und das hat auch die Beschwerdekammer festgestellt. Die hat festgestellt, dass zwar eine Wiedereinsetzung in die Beschwerde beantragt worden ist, aber keine Wiedereinsetzung in die Beschwerdebegründungsfrist und auch die Beschwerdebegründung fehlt. Und deswegen ist die Beschwerde zumindest unzulässig, aber wahrscheinlich gilt sie als gar nicht eingelegt, weil sie eben verspätet ist.
Das heißt, wenn ich praktisch zwischen dem Ablauf der Beschwerdefrist und dem Ablauf der Beschwerdebegründungsfrist draufkomme, dass ich die Beschwerdefrist verpasst habe, dann muss ich mich in die Beschwerdefrist wieder einsetzen. Aber die Beschwerdebegründungsfrist ist ja immer noch offen und die muss ich einhalten. Sonst habe ich ja keine Wiedereinsetzungsmöglichkeit hier.
Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Es müsste eigentlich dann ein zweites Hindernis geben, wo ich nicht draufkomme, dass die Beschwerdefrist abgelaufen ist. Dann müsste ich auch wissen, dass die Beschwerdebegründungsfrist noch läuft. Und bräuchte einen zweiten Wiedereinsetzungsgrund, warum ich jetzt das auch noch verpasst habe.
Es gab dann am 7.8.23 eine Mitteilung der Beschwerdekammer. Wie hat die denn reagiert?
In dieser Mitteilung ist eben die vorläufige Meinung bekannt gegeben worden, dass nur ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerde, aber kein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdebegründungsfrist eingereicht worden ist und die Beschwerdebegründung fehlt. Und deswegen ist die Beschwerde voraussichtlich als unzulässig zu verwerfen. Und das wird selbst dann gelten, wenn der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Beschwerdeeinlegung, wenn dem stattgegeben werden würde, weil eben die Beschwerdebegründung fehlt. Also schaut schlecht aus.
Die Patentinhaberin hat dann im Beschwerdeverfahren nochmals relativ umfangreich argumentiert. Wie ist das Verfahren dann letztendlich ausgegangen?
Es ist auch in der vorläufigen Meinung der Beschwerdekammer dann gesagt worden, dass es so ausschaut, dass die Wiedereinsetzung nicht gewährt wird, weil es nicht ausreichend begründet ist und dass auch in der mündlichen Verhandlung ausschließlich über die Wiedereinsetzung behandelt werden wird und nicht über die Argumente der Parteien in materiellrechtlicher Hinsicht.
Das heißt, wäre dem Wiedereinsetzungsantrag insgesamt stattgegeben worden, dann hätte man nur eine zweite mündliche Verhandlung gebraucht, um das in der Sache abzuhandeln.
Genau, und im Endeffekt, was ist dann tatsächlich herausgekommen? Da müssen wir uns jetzt kurz die Umstände anschauen, aufgrund derer es zu dem Fristversäumnis gekommen ist. Wir erinnern uns, die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist Anfang Jänner, also am 2. Jänner herausgegeben worden. Was passiert ist, ist das, dass die Angestellte, die zur Fristeneintragung befähigt war, Urlaub gehabt hat. Und der Anwalt wollte dann nicht, dass so viel zusammenkommt und hat dann einen außerdurch den normalen Fristenablauf oder den normalen Arbeitsablauf geändert. Weil normalerweise bekommt er eine Handakte. In der Handakte ist einmal das Schriftstück dabei, da ist der Rückstein dabei und der Computerausdruck der eingetragenen Frist. Und weil aber die Angestellte nicht da war, die diese Frist in den Computer eingetragen hat, hat er jetzt einmal diesen Rückstein unterschrieben und hat dann einer anderen Mitarbeiterin gesagt, sie möge bitte diese Handakte zurückbringen zu der fristeneintragenden Mitarbeiter, wenn die aus dem Urlaub zurück ist, um das einzutragen. Und was dann aber passiert zu sein scheint, ist, dass dieser Akt einfach abgelegt worden ist im Aktenlager und das ist dann eben niemandem aufgefallen, dass die Frist im System nicht erfasst worden ist. Und die Beschwerdekammer sagt jetzt, dass gerade wenn ich einen gewohnten Ablauf abändere, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich besonders sorgfältig sein, um dafür zu sorgen, dass die Frist dann nachträglich erfasst wird. Also vor allem, weil es auch nur einen Zeitraum von einer Woche geht, also diese erste Jännerwoche, da wäre es dem Vertreter zumutbar gewesen, dass er vielleicht sich eine Liste schreibt und die Akten, die er jetzt einfach so bearbeitet hat, ohne die Fristen einzutragen, aufzuschreiben und dem irgendwie nachzugehen, wenn die Dame wieder da ist und die Fristen einzutragen. Und das ist eben nicht geschehen und deswegen ist nicht die notwendige Sorgfalt angewandt worden. Und aus diesem Grund Grund ist der Antrag auf Wiedereinsetzung tatsächlich nicht gewährbar, weil unbegründet und eben nicht die notwendige Sorgfalt eingehalten worden ist. Das heißt, es ist quasi schon bei dem Zeitpunkt gescheitert. Sie haben dann auch noch zur Wiedereinsetzung in die Beschwerdebegründungsfrist was gesagt. Das war eigentlich eh relativ antragstellerfreundlich, weil sie haben gesagt, na, man hätte eigentlich die Beschwerdebegründung direkt einreichen müssen, weil die Frist noch offen war. Und die Beschwerdekammer hat gesagt, ja, zumindest zu dem Zeitpunkt am 23. Juni, als die Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist eingereicht worden ist, da hätte auffallen müssen, dass man auch in die Beschwerdebegründungsfrist wieder einsetzen hätte müssen. Ja, also es war eh schon sozusagen nett, diesen Zeitpunkt nach hinten zu verschieben, um zu sagen, da hätte ich den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdebegründungsfrist stellen müssen, weil eigentlich hätte es ja schon einen Grund geben müssen, warum er am 23.04. oder am 24.04. nicht gemerkt hat, dass er eigentlich die Beschwerdebegründung auch einreichen hätte müssen. Aber das ist nicht passiert, damit ist das alles zu spät.
Das ist interessant. Das heißt also, man hätte denen dann doch noch die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, ihr seid erst am 23.06., dem Zeitpunkt, wo ihr die Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist gestellt habt, da seid ihr erst draufgekommen, dass die Beschwerdebegründung auch noch fällig gewesen wäre.
Ein bisschen anders, sie haben gesagt, spätestens da hättet ihr draufkommen müssen, dass ihr das auch verpasst habt. Sozusagen, was mit diesem Zwischenzeitraum ist und ob sie nicht schon eigentlich davor draufkommen hätten müssen, das ist offen geblieben, aber spätestens mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist, da hätten sie draufkommen müssen, dass auch die Beschwerdebegründungsfrist verpasst worden ist. Also
gut, das heißt, die Entscheidung der Beschwerdekammer hat dann wie gelautet?
Die Beschwerdekammer hat dann im Endeffekt entschieden, dass beide Anträge auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen werden und hat auch entschieden, dass die hilfsweise beantragte Rückerstattung der Gebühren der Wiedereinsetzungsanträge zurückgewiesen wird. Die Beschwerde gilt dann damit als nicht eingelegt.
Aber das Patent ist widerrufen geblieben. Das heißt, das ist nun nicht irgendwie angeschaut worden, ja?
Nein, also es ist sich inhaltlich nicht angeschaut worden. Deswegen ist es auch relativ schnell gegangen. Die Entscheidung ist aus dem September 2024 und die Beschwerde ist ja im Juni 2023 eingelegt worden. Also ein sehr, sehr schnelles Beschwerdeverfahren, weil man sich ja nur formale Gründe anschauen hat müssen. Also sozusagen.
Genau, ja. Das heißt, die mussten sich inhaltlich mit nichts beschäftigen. Es ging also nicht mehr um die Abgasmischbox, nicht mehr um die Ausführbarkeit, sondern nur mehr um die Frage, hat man denn die Beschwerde rechtzeitig eingelegt und begründet? Okay, was sind denn jetzt die wichtigsten Punkte, die man aus der Entscheidung mitnehmen kann?
Also ich glaube, aus dem Streitpatent an sich sollte man mitnehmen, dass man natürlich immer versucht ist, möglichst abstrakte Gebilde zu beanspruchen, aber es sollte dann schon so ausreichend offenbart sein, zumindest mit einem konkreten Ausführungsbeispiel, damit das ausführbar ist. Zur Beschwerde und Beschwerdebegründung. Es ist wichtig zu wissen, dass die Beschwerdefrist und die Beschwerdebegründungsfrist zwei unterschiedliche Fristen sind, die zwar durch dasselbe Ereignis ausgelöst werden, nämlich durch die Zustellung der Einspruchsentscheidung, aber es sind zwei unterschiedliche Sachen, die man machen muss und die unabhängig voneinander sind. Der Knackpunkt für die Beschwerdekammerentscheidung ist dann die Wiedereinsetzung. Wenn man den Antrag auf Wiedereinsetzung stellt, dann muss man immer darlegen, warum die gebotene Sorgfalt eingehalten worden ist. Wenn man von einem Standardprozedere abweicht, gerade dann muss man ein besonders gutes Auge darauf haben, dass die Frist auch nachgetragen wird und dann muss man besonders sorgfältig sein und darauf achten, dass diese außertourliche Nichteintragung dann im Nachhinein korrigiert wird.
Vielen Dank, Lukas. Das war eine Folge des IP Crisis Podcasts. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.